Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und ich habe heute zwei Gäste da. Das ist einerseits der Pater Alfred Tönnies. Ich rede ihn jetzt mal mit Pater Alfred an. Hallo.
Ja, hallo.
Und der Christoph Rapp. Christoph, du bist ja FSJler. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, dann kommen wir erstmal zu Ihnen, Pater Alfred. Wie wird man eigentlich Pater? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so alltäglich heutzutage, dass man sich für einen Ordensberuf entscheidet. Wenn Sie einfach so ein kleines bisschen von Ihrem Werdegang erzählen.
Ja, ich bin, wie man an meiner Sprache schon hört, kein Schwabe, sondern ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, im Emsland, in Emsfüren. Bin dort groß geworden, war Ministrant auch, also habe in der Kirche mitgeholfen. Aber dann ist meine Mutter sehr krank geworden. Die hat, als ich 16 war, Krebs bekommen und dann ist sie nach 2,5 Jahren relativ grausam auch gestorben. Diese 2,5 Jahre waren für mich sehr nachdenkliche Jahre. Auch über Gott, über einen barmherzigen Gott oder all diese Dinge, die man in der Kirche so schön immer gerne sagt. Aber ich war eigentlich enttäuscht von Kirche auch in dieser Zeit über Betreuung, was da so alles so kam oder wie man so aufgefangen worden ist und habe dann eigentlich mit weniger damit zu tun gehabt und bin dann sehr nachdenklich geworden, habe dann gearbeitet als Bügler für Herrenoberbekleidung in einem großen Bekleidungswerk. Aber habe diese Nachdenklichkeit immer behalten, ja, was kommt oder was soll man machen? Und dann habe ich in der Kirche mal einen Mitbruder von mir, einen jetzigen Mitbruder unserer Ordensgemeinschaft predigen gehört. Und das fand ich ganz interessant, habe mit ihm gesprochen und er hat gesagt, lebt doch mal ein paar Tage im Kloster mit. Und das habe ich getan und das hat mich fasziniert, dieses Mitleben in einem Kloster, in einer Klostergemeinschaft. Und dann habe ich mich dafür entschieden, so ist eigentlich der Werdegang.
Was ist das für ein Orden?
Das sind die Oblaten, das kommt aus dem Lateinischen, offere, dienen oder Geweihter. Also Oblate der makellosen Jungfrau Maria, hört sich jetzt sehr marianisch an, aber es ist mehr ein Orden, der bei den Armen ist. Also unser Ordensgründer, der Bischof Eugen von Masenod in Marseille, der hat uns sehr nahegelegt, dass wir bei den Armen sind, mit den Armen leben. Wir sollen das Kreuz der Menschen mittragen. Also wir sollen nicht bei der oberen Schicht sein, als Professor oder sonst wo irgendwie dienen, sondern wir sollen wirklich bei den Armen sein. Wir sollen innovative Projekte entwickeln. Das ist so unser Ziel, auch unserer Ordensgemeinschaft. 4000 Mitglieder haben wir weltweit, viele Missionsgebiete in Südamerika, Südafrika und Kanada. Und in Schemmerhofen, da haben wir eben ein Kloster bei Biberach und da bin ich eben in diesem Kloster auch mit mehreren Mitbrüdern, leben wir da.
Also damit ist jetzt schon gesagt, wo Sie zurzeit leben. Und Sie haben ja in Bezug auf die Not vorher einen wunderschönen Satz gesagt.
Ja. Die Not der Menschen ist der Auftrag der Kirche. Das ist für mich ein ganz, ganz bedeutender Satz, den man nur doppelt unterstreichen kann und auch nur Ausrufungszeichen dahinter machen kann.
Ja, jetzt sind Sie also in diesen Orden eingetreten und ich lese hier, Sie haben sich dann für das Theologiestudium entschieden. Also Sie wollten dann wirklich weiterkommen, eben Pater werden. Pater sind ja Ordensleute, die zum Priester geweiht sind. Sehe ich das so richtig?
Ja, genau. Das sind Ordensleute, die in einem Kloster leben oder die in einem Kloster mit verbunden sind, in einer Klostergemeinschaft leben und die eben studiert haben, die zum Priester geweiht sind, wie die Pfarrer in der Weltkirche, also in den Diözesen. So sind wir zum Priester geweiht, aber wir gehören zu einer Ordensgemeinschaft, zu einer Klostergemeinschaft und wenn das beides zusammenkommt, nennt man das eben Pater und insofern bin ich ein Pater der Oblaten.
Ja. Wo haben Sie denn studiert? Das interessiert mich jetzt noch ein bisschen.
Ich habe in Mainz studiert und dann in Landershofen bei Bonn in einem privaten Studienhaus der Diözesen, was die Diözesen tragen und dann in München noch.
Und in München sind Sie dann in Orden eingetreten. Also wo war dann Ihre erste Wirkungsstätte nach der Priesterweihe?
Nach der Priesterweihe, nachdem ich also geweiht worden bin, geweiht bin ich in Mainz worden dann, also zum Diakon und dann zum Priester in Borken, also im Münsterland oben. Ja, ja. Und meine erste Arbeit war dann in München in einer Klinik für Naturheilweisen. Da war ich in einer Sterbeklinik Seelsorger und habe dort gearbeitet. Meine zweite Arbeit, das ging dann alles nahtlos ineinander über, war ich dann 3 Jahre ja, sehr viel unterwegs in Deutschland.
Noch ganz kurz zu der Sterbeklinik. Ich meine, das berührt mich jetzt insofern, weil Sie ja diese, ja, ich nenne es jetzt mal grausame Erfahrung mit Ihrer Mutter gemacht haben. Wie war das dann in der Sterbeklinik für Sie?
Sie fühlen das sehr richtig und auch sehr gut. Es war erstmal schwierig für mich, mich zu überwinden, dort wirklich als Seelsorger hinzugehen, wenn man das so selbst auch erfahren hat. Aber ich muss sagen, der Tod meiner Mutter war für mich ein großes Fundament, um diese Arbeit auch leisten zu können. Ich habe besser mitfühlen können, was es bedeutet, zu leiden, was es bedeutet, ist auch so zu schreien, zu Gott zu schreien oder mit Gott nichts anfangen zu können oder so. All diese Dinge so. Ich glaube, ich habe mich besser einfühlen können. Jetzt im Nachhinein, damals habe ich gesagt, ich kann das gar nicht verstehen, dass meine Mutter so grausam sterben muss, die fromm war, die Rosenkranz gebetet hat jeden Tag und so weiter. Aber als ich dann in der Sterbeklinik gearbeitet habe und gemerkt habe, mit den Menschen auch, ich glaube, diese Zeit mit meiner Mutter hat mich sehr stark geprägt, in dem Sinne, dass ich fühle, jetzt nicht so viel zu reden, sondern eher einen Waschlappen zu nehmen. Also manchmal ist es besser, einfach nur da zu sitzen. Ich habe da vielleicht, darf ich den einen Satz zu sagen, das ist so für mich etwas ganz Wichtiges geworden. Auch ein Nichtstun ist ein Tun. Also selbst wenn ich nur am Bett sitze und nichts tue, ist das ein Tun, nämlich ich bin da und es ist eine Stärke. Und diese Zeit meiner Mutter war für mich eine sehr wichtige Zeit, um dann auch ein Stück weit in dieser Sterbeklinik, in dieser Klinik für Naturheilweisen in München auch arbeiten zu können, so das auch auszuhalten oder ein Stück weit auch den Menschen so in Begegnungen einzuordnen. Ich kann mich an eine Situation gut erinnern, da war eine Mutter auch, die ein, zwei Kinder hatte, die hat Krebs im Endstadium gehabt. Der Mann hat sie verlassen, weil sie hat beide Brüste abgenommen bekommen und dann hat der Mann gesagt, du bist für mich keine Frau mehr, ich kann mit dir nichts anfangen. Also richtig knallhart, hammerhart.
Ja, das ist hart.
Ja, und dann hat die da gesessen, im Grunde genommen unter gelegen vielmehr, und das Problem war eben jetzt mit den Kindern, ich habe eigentlich diese Frau gar nicht so stark betreut, sondern ich habe einmal die Woche die Kinder mit in den Zoo genommen. Also dann habe ich gesagt, gut, ich fahre jetzt heute Nachmittag, gehen wir mal in den Zoo oder so. Ich habe das ein bisschen versucht zu leben, dass sie diese Sorge ein bisschen in dieser Zeit auch weg hatte. Also so denke ich, dieses kreative Umgehen auch damit, ich habe ihre Krankheit nicht wegnehmen können, ich habe auch keine theologischen Sprüche losgelassen oder sonstiges, sondern ich habe versucht, so als Mensch in diese Begegnung so einzusteigen. Ja, ja. Und ich glaube, das ist wichtig.
Ja, ja. Also ein bisschen erinnert mich das jetzt an so Gäste, wenn ihr draußen mich öfters schon gehört habt. Ich hatte ja mal die Notfallseelsorge da und da war auch so eine Aussage, dass es oft richtiger ist, sage ich jetzt mal, einfach nur da zu sitzen und wie Sie sagen, mal den Waschlappen zu nehmen, als jetzt irgendwie die Leute, ich sage es jetzt mal flapsig, voll zu texten.
Ja, ist genau richtig. Was ist ja, wenn man mit manchen Leuten zusammen ist, also ich will jetzt gar keine Religionsgemeinschaft oder so nennen, aber es gibt ja manche so Freikirchen oder Religionsgemeinschaften oder irgendwelche, die, wo man wirklich vollgelabert wird, wenn man sich mit denen unterhält. Ne? Also die stehen auch überall so rum und sowas. Also von der Seite her, das kann ich nicht haben. Das ärgert mich selbst auch, weil das wäre nicht richtig. Ich kann reden, das ist mir selbstverständlich klar, aber man muss auch ganz klar spüren, wo einfach man die Klappe halten soll, wo man einfach nur zuhören soll. Und das ist wichtig in diesen Grenzsituationen von Menschen. Da muss man hören können und auch einfach ruhig sitzen können.
Ja, Sie wollten also hauptsächlich mit den Menschen, unter den Menschen sein. Und genau zu diesem Thema hören wir dann mehr nach der ersten Musik. Bei unser Gast in der Plattform, Pater Alfred. Und vor der Musik, da haben wir so ein bisschen gehört, so seinen Werdegang, wie er dazu gekommen ist, Pater zu werden, wie er in einen Orden getreten ist, die Oblaten, und seine erste Arbeit an einer Sterbeklinik. Ja, und dann ging es sozusagen hinaus in die weite Welt. Dann waren sie unterwegs.
Ja, genau. Und zwar in einem großen Chevrolet-Wohnmobil. Wow. Es war ein Schlachtschiff. Wir haben das gesponsert bekommen. Darum war das eben diese Chevrolet. Das war also richtig so ein 8,20 Meter langes Chevrolet, so ein Schlachtschiff, über 2 Meter von der Breite her. Und das war natürlich dann schon ganz interessant, aber ich war nicht alleine unterwegs dann in den 3 Jahren, sondern ich hatte immer Mitreisenden. Das waren teilweise Mitbrüder aus meinem Orden, aber auch teilweise Leute, die ich unterwegs kennengelernt habe, die mal ein paar Tage mitgefahren sind, um das kennenzulernen. Also ich war 3 Jahre lang, 9 Monate im Jahr praktisch im Wohnmobil unterwegs, in ganz Deutschland, im Osten, in Berlin, im Ruhrgebiet, also überall, ja.
Ja, wie entsteht denn eigentlich so eine Idee? Ich meine, das ist jetzt ja nichts Alltägliches. Gut, früher, in der Antike oder im Mittelalter, klar, da sind die Missionare auch durch die Gegend gezogen, die Ordensleute. Aber jetzt mit dem Wohnmobil, irgendwie ist es ungewöhnlich. Wie kam es dazu?
Es ist ungewöhnlich sicherlich, aber es ist letzten Endes nur etwas, was man so wieder aufleben lässt. Jesus ist auch zu Fuß unterwegs gewesen oder der Paulus in alle Länder hinein oder so. Dieses Unterwegssein, zu den Menschen gehen, das ist dieser Hintergrund. Und diese ganze Aktion hieß ja Kloster auf Rädern. Also Kloster, was im Grunde genommen nicht ein festes Kloster ist, was irgendwo feststeht, sondern ein Kloster, was unterwegs ist zu den Menschen. Es geht darum letzten Endes, dass man diese Bewegung schafft zu den Menschen hin, dass man die Menschen erreicht und dass man auch dahin geht, wo die Menschen sind. Das ist diese Idee dahinter. Ich habe immer auf dem Marktplatz einer Stadt gestanden oder in der Fußgängerzone. Ich war übrigens auch in Ulm hier und von der Seite her immer zentral an der Fußgängerzone habe ich gestanden, 2 Wochen lang. Bin morgens an die Schulen gegangen, Berufsschulen, Gymnasien, Realschulen und habe dann an Wochenenden in den Pfarreien mitgeholfen oder zu irgendwelchen anderen Terminen, die sich ergeben haben. Immer so 2 bis 3 Wochen war ich in einer Stadt und dann ging es zur nächsten Stadt hin, ne, um dieses Projekt. Dann wurden Berichte geschrieben, natürlich auch, damit dementsprechend das auch festgehalten wird. Aber es war ganz interessant, diese Zeit einmal so verschiedene Menschen kennenzulernen, verschiedene Erfahrungen zu machen, in Schulen zu sein, Berufsschulen auch zu sein, wo jetzt nicht unbedingt ein kirchenfreundliches Publikum herrscht oder ist einfach, sondern wo man auch sich mancher Diskussion aussetzen musste.
Und Sie sind dann einerseits auf die Leute zugekommen und umgekehrt, war das so eine beiderseitige Begegnung mit den Menschen?
Es war nicht immer so, aber es sind auch Leute gekommen, wo ich morgens an der Schule war, die dann nachmittags gekommen sind. Oder mir haben ältere Leute, es gibt natürlich tolle Leute, die haben mir Pudding vorbeigebracht oder so. Weil ich habe ja von Spenden der Leute gelebt. In diesen 3 Jahren, in den 9 Monaten, wo ich unterwegs war, habe ich nichts an Geld gehabt in dem Sinne. Nur um das Wohnmobil und den Sprit zu bezahlen und den Standplatz zu bezahlen. Aber das Leben, das tägliche Leben, ich habe bei verschiedensten Menschen gegessen, ich habe mich geduscht im Teppichgeschäft irgendwie in so einer Ecke, wo das, weiß ich noch, in Memmingen war das. Also das ist ganz verschieden, aber es war toll, wie die Leute einem geholfen haben. Man hat also viele positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht. Das muss man einfach auch sehen. Es war beides, aber auf jeden Fall war man schon so eine Aktion, die für da, wo man war, auch für Diskussionsstoff gesorgt hat.
Ja, schon mal ganz ungewöhnlich. Ich denke schon, allein der Chevrolet war natürlich ein Magnet. Ja, mich interessieren da immer so ein bisschen so kleine oder größere, eher kleinere Geschichten, die Sie da erlebt haben. Es waren ja eine ganze Menge Begegnungen und ich denke, die eine oder andere ist Ihnen vielleicht da irgendwo hängen geblieben.
Es sind manche Erlebnisse gewesen, die sogar sehr stark hängen geblieben sind. In Freiburg war ich an der Berufsschule. Das waren die Steinmetze, also die etwas härteren so auch. Ne? Aber war schön. Ich habe das ja gerne. Ich habe das wirklich gerne. Und da war ich dann auch, kam in eine Klasse rein und dann hing an der Tafel ein Bild. Das war toll gemalt, aber da hing ein Ordensmann am Galgen. Also aufgehängt am Galgen. Und dann kam ich auch rein und war natürlich dann erstmal ein bisschen geschockt oder habe erstmal gestaunt, was das soll. Am Galgen. Und dann habe ich erstmal die Klasse erwartet, natürlich, dass ich jetzt böse werde oder dass irgendwas ich dann reagiere. Aber ich habe dann einfach mal gesagt, künstlerisch war das Bild sehr wertvoll. Also es war toll gemacht mit den Farben. Also es war einfach super künstlerisch gestaltet. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wundere mich jetzt natürlich schon, wenn ich hier reinkomme, dass da so ein tolles Bild, künstlerisch gesehen, aber vom Inhalt her, das ist schon hammerhart für mich. Und dann haben, ja, die sagten, ja, die Kirche und sowas, der Papst und die Verhütungsmittel und all diese Diskussionen kamen dann und die Kirche ist doch scheiße, was sollen wir mit der überhaupt und so und dann ihr Ordensleute sowieso, ihr habt doch alle, was weiß ich, also sagen wir, es war irgendwie so eine Atmosphäre auch da. Aber es war interessant, dass dieser, der das Bild gemalt hat, dann 2, 3 Tage später abends zum Wohnmobil kam. und hat dann gesagt, ja, ich würde gerne mal mit Ihnen sprechen und so weiter. Und dann haben wir uns unterhalten und dann hat er auch zugegeben, dass er das Bild gemalt hat, um mich natürlich auch zu provozieren und so. Aber er hat erzählt, dass er Messdiener, also Ministrant, Helfer in einer Kirche war und dort auch gerne war. Und dann kam er mit Turnschuhen zum Gottesdienst und wollte ministrieren. Mhm. Und dann hat der Pfarrer gesagt, mit Turnschuhen vor allen Leuten, mit Turnschuhen kommt hier keiner an den Altar raus. Sowas wollen wir hier nicht haben. Mhm. Und das hat ihn so geschockt und so getroffen, dass er einfach jetzt so eine harte Front aufgebaut hatte. Ne? Also man kann das dann auch verstehen wiederum, wenn solche Reaktionen da sind. Das war so in Freiburg auch ein Erlebnis. Oder wo ich in Dortmund war, auch in der Mitte der Stadt oder so, da kam nachts um 3, 4 so eine Horde Leute an, die waren ein bisschen vollgekifft und geraucht und was weiß ich alles und getrunken. Und die haben dann ums Wohnmobil rum Terror gemacht und wollten es abfackeln. Das war so deren, was sie wollten, waren wirklich auch daneben, waren auch dann dabei. Ich ging dann raus und habe gesagt, was soll das? Und dann habe ich dann die Polizei gerufen, mir blieb nichts anderes übrig. Und die Polizei hat dann auch die Namen und so weiter, das alles festgenommen. Aber die haben das ganze Wohnmobil vollgeschmiert mit irgendwelchen Parolen und mit irgendwelchen Dingern. Und dann hatte ich am nächsten Morgen ja um 10 Uhr Messe in der Kirche dann in Dortmund. Und dann habe ich den Leuten gesagt, ich bin noch ein bisschen kaputt von der Nacht, dass das und das war alles. Aber dann kamen wirklich nach der Messe sofort einige Leute, die sich getroffen gefühlt haben mit Putzeimern, mit Waschlappen und mit allem. Und die haben das Wohnmobil wieder sauber gemacht. Ne? Also es sind tolle, da gibt es so viele schöne Erlebnisse, auch persönliche Erlebnisse. Das Problem für mich war halt, wenn Prostituierte kamen nachts um 11 oder sowas, die dann zu einem Gespräch kamen, ne? Dass sowas kam eben auch. Das war für mich natürlich ein Riesenproblem. Heute wäre das noch mehr als früher. Heute hat jeder ein Handy. Wenn dann ein Foto gemacht wird, dass die da in das Auto, in das Wohnmobil reingeht, wer weiß, was dann die Medien, ne? Was da alles rausgemacht wird oder sowas. Ne? Also okay, heute wäre das gefährlicher. So bin ich dann immer mit so Leuten dann meistens spazieren gegangen draußen oder irgendwo noch in eine Wirtschaft reingegangen, weil man muss natürlich auch für sowas immer ein bisschen im Kopf haben und Gedanken sich darüber machen. Mhm. Aber es war eine tolle Zeit, die 3 Jahre. Würde ich auch sofort wieder machen, aber heute kriegte man nicht mehr die Genehmigungen von den Städten. Mhm. Also das war damals schon schwer. Ich weiß, in Augsburg noch die letzte Geschichte, dann höre ich auf. Aber in Augsburg auf dem Moritzplatz habe ich gestanden. Der Moritzplatz war, ich hatte die Genehmigung, dort stehen zu dürfen auf dem Moritzplatz. Und dann bin ich mit dem Wohnmobil dahin gefahren, habe mich dann dahingestellt und habe ich ein Strafmandat bekommen. Und dann habe ich gesagt zu der Politessin, das kann doch nicht sein, ich habe doch Erlaubnis. Und da hat die gesagt, ja, Sie haben nur die Erlaubnis, hier zu stehen, aber nicht hier hinzufahren. Ne, und da musste man durch so Straßen rein, die halt, wo keine Autos durchfahren durften und sowas, aber ich habe die Erlaubnis und dann musste ich dann zum Amt hin, dann habe ich natürlich alles Mögliche da auch in Angriff genommen und dann war das wirklich nachher ein Konfliktstoff zwischen der Stadt Augsburg und der Polizeibehörde, die sich dann gestritten haben, ja, wie sollen wir das jetzt demnächst sehen oder wie wird das überhaupt gesehen, wenn die eine Genehmigung geben, ja eigentlich muss er ja da hinkommen oder er muss mit dem Hubschrauber runtergesetzt werden oder, also diese Dinge, man kann dann sehr interessante Dinge in den Städten so erleben. Es war eine interessante Zeit und das spüren Sie auch selbst, denke ich mal, auch am Radio.
Ja, ja. Also das war, man hört förmlich den Amtsschimmel wiehern.
Den kann man dann richtig auch treffen, aber auch tolle andere Leute, jeglicher Art und ich muss sagen, Kirchenferne oder die mit Kirche nichts zu tun haben, das waren tolle Gespräche und Diskussionen. Also ich kann nur einfach sagen, das ist so lohnend, das ist wirklich ein mit den Menschen unterwegs sein.
Ja, und dann hat sie es irgendwann ins Oberschwäbische verschlagen, sag ich jetzt mal.
Ja, weil ich ja Ordensmann bin, habe ich nicht das alleinige Sagen, was ich tue oder nicht tue, sondern meine Ordensoberen bestimmen das ja. Und die Stelle in Schemmerhofen, sag ich schon, in Mittelbiberach wurde frei. Und in Mittelbiberach wurde dann ein Pfarrer gesucht. Und dann wurde ich halt von meinem Orden dann nach Mittelbiberach als Pfarrer und Stafflangen dann versetzt, um dort eben als Pfarrer zu arbeiten. Meine Bekannten so aus Norddeutschland haben mich gewarnt, mit den Schwaben kommst du nicht klar, die sind stur und was weiß ich alles und so. Norddeutsche haben da ihre Schwierigkeiten, aber ich bin hingegangen und ich muss sagen, die Schwaben haben eins mit den Norddeutschen gemeinsam und das sage ich ganz deutlich. Die Schwaben sind stur, wir Norddeutsche aber auch und wir Emsländer ganz besonders. Das zweite, Schwaben schaffen, schaffle Häusle baue, das haben wir im Emsland genauso. Oder erstmal, wenn man irgendwo in eine Wirtschaft reinkommt, guck guckt man, wo die alle sitzen. Man setzt sich nicht gleich an den Tisch mit anderen Leuten. Eine gewisse Distanz, ein gewisses zu beobachten, haben wir genauso. Der große Unterschied ist die Sprache. Ne? Das Schwäbische ist halt ganz anders als das Norddeutsche. Wir sagen Bettgen Plattbroten, das heißt etwas platt sprechen. Ist also ganz anders als das Schwäbische, aber es sind viele Gemeinsamkeiten da. Man kann sich bei den Schwaben wirklich wohlfühlen, das kann ich sagen.
Und wann sind Sie da hingekommen? Das habe ich jetzt irgendwie entweder vergessen oder schon wieder verdrängt. Wann war das?
Am 1. Dezember 1995 bin ich offiziell Pfarrer geworden in Mittelbiberach und Staflangen, war dann dort bis 2005 und seit 2005 bin ich dann Pfarrer in Schemmerhofen mit 6 Gemeinden, die dazugehören und dem Wallfahrtsort, der dort in Schemmerhofen auch ist, also diese und unser Kloster, was wir in Schemmerhofen haben, also in dieser Konstellation seit 2005.
Was ist das für ein Wallfahrtsort? Natürlich Schemmerhofen, aber was genau?
Das ist ein Marienwallfahrtsort. Da wird Maria besonders verehrt, die schmerzhafte Mutter Gottes, so nennen wir es im kirchlichen Bereich. Bedeutet also, dass Maria, die ihren Sohn ja am Kreuz hat sterben sehen, die ihn dann auf den Schoß gelegt bekommen hat, also die dieses Leid miterlebt hat, also nicht nur eine Geburt oder viele Freude, sondern die auch sehr viel Leid miterlebt hat, das wird dort besonders in den Blick genommen. Und zu diesem Wallfahrtsort kommen Leute, die Sorgen haben, die Nöte haben, die Leid zu tragen haben, um dort zu beten oder eine Kerze anzuzünden. Also das ist so dieser Wallfahrtsort.
Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM und mein Name ist Rudi Arnold und bei mir zu Gast Pater Alfred. Ja, Pater Alfred, nach Mittelbiberach, da ging es ja dann nach Schemmerhofen und Sie haben ja so erzählt, dass das ein Marienwallfahrtsort ist, die schmerzhafte Mutter Gottes, die eben, wie Sie schon gesagt haben, ihren Sohn hat leiden sehen. Ich glaube, Pieta heißt das auch, da diese genau. Figuren. Michelangelo hat, glaube ich, auch eine gemacht, wenn ich mir das so überlege. Ja, und wie hat dann da Ihre Arbeit ausgesehen in Schemmerhofen?
Ja, ich wurde ja ganz normaler Pfarrer. Das bedeutet, dass ich ja 6 Pfarreien kennenlernen muss, natürlich die Strukturen kennenlernen muss, natürlich auch Aufträge haben, Veränderungen herbeizuführen. Die Seelsorgeeinheit, also es mussten Strukturen herbeigeführt werden, die mehr vernetzt sind als so eigenständige, alleinige Pfarreien. Das war natürlich so ein Ziel, die Umstrukturierung auch was Pfarrbüros angeht, also einfach da ein bisschen was zusammenzuführen. Diese Dinge und natürlich auch unser Kloster dort mitzutragen, mit aufzubauen. Diese ganz normalen Strukturen, die man eben als Pfarrer auch hat, die zu jedem Pfarreralltag gehören, waren natürlich da. Aber ich denke, für uns als Ordensleute, wenn wir eine Pfarrei übernehmen, bedeutet das, dass wir auch immer noch andere Gedanken dabei haben müssen. Wir müssen auch Projekte entwickeln, die mit Armen zu tun hat, Projekte entwickeln, die über diese Seelsorge in einer Seelsorgeeinheit oder in einer Kirchengemeinde hinausgeht. Es ist wichtig, dass man also da weiter überlegt, was kann man machen, was ist möglich. Und insofern war mir immer auch wichtig, dass man diese sozialen Projekte, also die Not der Menschen ist der Auftrag der Kirche, das ist ja für mich so ein wichtiger Satz, dass man dort das auch zu spüren hatte. Ich bin ja noch in diesem Ulrika-Niesch-Haus mit tätig, wo junge Mütter im Schwangerschaftskonflikt leben. Das ist in Mittelbiberach, das Geburtshaus der seligen Schwester Ulrika Niesch. Und das haben wir ja damals gegründet und auch aufgebaut. Da bin ich auch noch weiterhin mit aktiv. Wir haben dann eine Stiftung Kinder in Not in Biberach ins Leben gerufen, wo Kinder in Not eben geholfen wird oder den Familien in Not auch geholfen wird. Und in Schemmerhofen kamen jetzt eben auch weitere Ideen, was könnte man machen. Und da kam eben auch dieses Thema Flüchtlinge oder dieser Bereich mit Flüchtlingen sehr stark ins Feld, weil ich ja noch in einer Stiftung bin, die Stiftung Heimat geben Oggelsbeuren, wo eben Gebäude leer stehen, die früher eine Suchtklinik waren, 20 Jahre lang für 60 Suchtkranke mit Migrationshintergrund und vorher ein Waisenhaus waren mit 120 Waisenkindern seit 1865. Und diese ganzen Gebäude stammten dann eben leer. seit 1. April 2012. Und da ging es eben darum, auch zu entwickeln, was könnte man mit diesen Gebäuden machen. Und das Thema Flüchtlinge, jetzt ist es ja richtig hochgekocht. Das hat mich immer sehr stark interessiert. Einmal theologisch, aber einmal auch so von der menschlichen Seite her. Menschen auf der Flucht, was sind Fluchtsituationen? Was ist mit Menschen, die in irgendwas hineinflüchten? Wo sind Ursachenforschung oder wie kann man da begegnen? Wie kann man da Hilfestellung geben? In diesem Bereich. Damals, als der Kosovo-Krieg war, war ich 16 Mal im Kosovo und wir haben in Prizren, in der zweitgrößten Stadt, sehr viel auch mit aufgebaut. Das Krankenhaus zum Beispiel auch. Also dieses ganze Thema Flucht ist ja auch im Augenblick enorm hochgekocht und da sind wir seit 3 Jahren dabei, eben auch ein ganz neuartiges Projekt auch zu entwickeln.
Mhm. Ja, da kommen wir gleich dazu. Aber eine Sache, ich habe hier so einen kleinen Spickzettel. Es hat auch was mit Flucht zu tun. Viele junge Mütter, die ungewollt, sage ich jetzt mal, schwanger werden, die wollen ja auch irgendwie flüchten. Und für die haben sie auch was getan. Sie haben ja erst gesagt, dieses Haus mit für Mütter mit Schwangerschaftskonflikt. Und dann haben sie noch an einem Film mitgewirkt.
Ja, wir haben einen Film gemacht, Anders als geplant heißt der Film. Der hat auch die Musik von Rosenstolz ein bisschen mit dabei. Es ist ein ganz interessanter Film, der ist fast eine halbe Stunde. Da habe ich die Synopse, also die Grundlage geschrieben zu diesem Film. Auch es geht um eine 16-Jährige, die eine 17-Jährige, die im Schwangerschaftskonflikt ist und mit einem Türken zusammenlebt. Auch wie gehen die beiden Familien, die deutsche Familie, türkische Familie damit um? Wie kann das weiter auch strukturiert werden? Wie kann Hilfestellung geleistet werden? Ist Abtreibung dann sinnvoll? Was ist möglich? Und der Film ist ganz bewusst so gedreht, dass er und endet auch ganz bewusst nicht mit einem Zeigefinger oder mit irgendwelchen Schuldzuweisungen, sondern der Film geht letzten Endes darum, dass man sich gut überlegt, was man tut in solchen Situationen und dass man auch sich umhört, wo sind Möglichkeiten der Hilfe, was sind alles für Perspektiven möglich, dass man da sehr gut nachhört und nicht so in eine Panik gerät oder eine Kurzschlussreaktion hineinkommt, sondern dass man sich wirklich gut berät und auch damit gut umgeht, egal auch wie die Entscheidung dann ausfällt. Das sage ich auch hier an dieser Stelle, auch als katholischer Priester.
Ja, dieser Film hat ja in Biberach Premiere. Wie war denn da die Resonanz?
Die war umstritten. Der SWR hat ihn als bedeutungsvollen Film bezeichnet. Also er ist sicherlich auch von der Ethikkommission als bedeutungsvoll und so weiter, hat da Preise geholt. Aber er ist auch von der Bevölkerung umstritten. Manche haben auch gesagt, er ist zu kirchenfreundlich oder die Kirche hat ihn ja produziert. Also wird die Kirche auch eine Intention dahinter haben. Also diese Kirchengegner, die es ja auch überall gibt, die haben sehr stark dagegen auch gesprochen. Aber ich fand es sehr befremdend, weil immer, wenn wir was von der Kirche machen, dann haben wir immer gleich schon ein paar Leute, die gegen uns sind, egal was wir machen. Und der Film ist, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nie jetzt die Kirche heilig spreche oder dass ich sage, alles ist in Ordnung, was die Kirche tut oder Sonstiges, sondern dass ich immer selbstkritisch auch damit umgehe und versuche, da Wege zu finden. Wir wollten nie Schuldzuweisungen, es geht nie um, du bist ein Sünder, also weg mit dir oder Sonstiges. Sachen, sondern es geht darum, konstruktiv ja neues Leben zu ermöglichen, konstruktiv auch den Menschen zu ermutigen, egal auch in welche Sackgasse er hineingeraten ist. Das ist für mich das Entscheidende, so in diesem Denken mit dabei zu sein. Es geht nicht um diese Schuld oder sowas, ne, sondern es geht darum, was geht in dem Menschen vor. Ne? Wenn ich jetzt den Justin Bieber sehe mit den Medien, auch wenn ich das wahrnehme, dass jetzt die Polizeibehörden da diese Filme, wie er da uriniert und das alles so veröffentlichen, an die Öffentlichkeit zerren, dann frage ich mich ja auch, wie geht man mit Menschen um? Wo bleibt diese Persönlichkeit des Menschen auch? Wo bleibt eigentlich der Mensch in seiner Würde? Das ist nicht richtig. Das ist bei einer dementsprechenden, in einer Schwangerschaftskonflikt befindlichen Frau genauso wie auch für einen Justin Bieber, egal wie er lebt, ob er Drogen nimmt oder was anderes. Aber er hat eine Atmosphäre, auch er hat eine Würde. Er ist im Grunde um ein von Gott geliebtes Kind, so sagen wir jetzt von den Theologien, von der Theologie her, aber wie gehen wir damit um? Und das ist für mich das Entscheidende. Wir müssen unsere Stimme erheben, nicht in dem Sinne, dass wir sagen, das ist ein Sünder, das ist eine Sünderin oder sonst was, sondern in dem Sinne, dass wir sagen, überlegt euch, was ihr tut. Und damit ihr nicht später mal irgendwann bereut und damit nicht klarkommt. Ich glaube, dieses so nachdenklich machen und Hilfsmöglichkeiten anbieten, Menschen Heimat geben, also all diese Dinge, das sind wichtige Werte, die wir leben sollten. Die sind auch in diesem Umfeld gelebt. Im Ulrika-Nisch-Haus können jeweils 4 junge Mütter im Schwangerschaftskonflikt leben. Das Haus besteht seit 2000 und das Haus ist gut frequentiert. Wir haben eine Auslastung von über 80%. Das zeigt also, dass die Nachfrage groß ist und dass die Nachfrage da ist. Und ich glaube, wir haben damit auch schon viel Gutes gemacht mit diesem Haus. Und das wollen wir auch weiterhin machen. Das ist uns als Team, als Vorstand, als Stiftung etwas sehr Wichtiges.
Ja, jetzt haben Sie auch nochmal das Stichwort geliefert. Haben Sie ja vorher über Flüchtlinge geredet und Heimat geben, Stiftung Heimat geben. Ja, auch wenn man überlegt, diese ganze Flüchtlingsdramatik, die sich im Mittelmeerraum abspielt, diese Dinge, die schrecklichen Dinge, die in Lampedusa passiert sind, da war ja auch Papst Franziskus da. Und Sie versuchen jetzt da Ihre Stimme zu erheben und nicht nur die Stimme, sondern eben auch was konkret zu tun.
Ja, ich war ja selbst auch im Innenministerium in Berlin ein paar Mal, Integrationsministerium in Stuttgart, vom Flüchtlingsrat in Karlsruhe im zentralen Lager. Ich habe in Malta mehrere Flüchtlingslager besucht, in Griechenland Abschiebelager besucht. Ich habe selbst mit illegalen Flüchtlingen, die aus Nigeria, aus diesen Ländern kamen, zusammengelebt, um zu erspüren, was geht in den Menschen vor. Ich fliege ja jetzt am 14. April nach Kairo hin, um in Ägypten syrische Flüchtlinge auch zu treffen. Ich war im Libanon in Flüchtlingslagern in der Beka-Ebene. Es ist ein ganz großes Thema, aber erstmal muss man erspüren, was brauchen die Menschen. Das ist mir bei dieser Arbeit wichtig. Ich kann natürlich mit meiner Theorie rangehen und sagen, Heimat geben bedeutet das und das. Und dann, es geht ja erstmal darum, dass man erfüllt, was brauchen die Menschen wirklich, was wollen die Menschen, was bewegt diese Menschen auch gerade in diesen Flüchtlingslagern, in diesen ganzen Orten. Und ich glaube, dass man deutlich sagen kann, was ich immer wieder gehört habe bei meinen Fragen, das Erste ist, was die Menschen wollen, sie wollen Frieden haben. Das ist das Erste, was sie immer wieder sagen, Frieden. Das Zweite ist, wenn ich dann frage, ja, was können wir als Europa oder was können wir als Deutschland denn tun oder was können wir leisten? Dann sagen sie, gut, wir könnten uns unterstützen, finanziell unterstützen oder sowas. Und auch die Aufnahme wird auch immer genannt. Nicht als Erstes, aber die kommt auch immer, diese Aufnahme. Und wenn ich bedenke, dass man im Libanon 3,5 Millionen Einwohner hat und die haben 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, diese Relation mal sieht, dann rechnen Sie mal aus, in Berlin leben 3,5 Millionen Menschen und wenn da noch 1,5 Millionen Flüchtlinge dazu kämen, was dann los wäre? Also diese Relation mal, und wir nehmen jetzt gerade mal 10.000 Kontingentflüchtlinge auf und das auch noch mit sehr großen Vorschriften und allem Möglichen, was damit verbunden ist, dann frage ich mich wirklich, wir könnten viel mehr tun und da muss man die Stimme erheben, wie es der Flüchtlingsrat hier auch tut, hier in Baden-Württemberg, auch in anderen Bundesländern. Es gibt viele, die massiv ihre Stimme auch erheben. Da könnte noch vieles mehr geleistet werden, gerade mit diesem Thema der Aufnahme von Flüchtlingen. Und da sind wir mit unserem Projekt natürlich Heimat geben, Orgelsbeuren mit unserer Stiftung auch ein Teilchen, ein Mosaiksteinchen, aber eine neuartige Art auch von Flüchtlingsaufnahme. Nicht mehr also so, ja, du bist halt da, also nehmen wir dich halt auf in diesem Sinne, sondern wirklich eine Willkommenskultur, eine Kultur auch des Annehmens, des Heimatgebens. Also es ist eine ganz andere Blickrichtung. Wir freuen uns, dass ihr da seid und was mir wichtig ist auch, wir freuen uns, weil ihr uns auch etwas zu sagen habt. Ich habe bei den Flüchtlingen sehr viel erlebt, was Familie, was Familienzusammenhalt, was Einsätzen auch für Familienmitglieder angeht oder so, wie man auch auf andere Rücksicht nimmt oder so. Ich habe sehr viel erlebt auf diesem Gebiet, das haben die uns zu sagen, wo wir doch unsere Gesellschaft sich enorm da wandelt. Und ich glaube auch, dass diese Leute uns zu sagen haben, ja, wie gut habt ihr es eigentlich? Wenn ihr in die Bäckerei reingeht, habt ihr 30, 40 verschiedene Sorten Brot oder Brötchen alles. Das haben wir alles nicht oder so. Ihr habt vielleicht noch ein zweites Handy, ihr habt vielleicht das noch. Ich bin überzeugt, wenn ich in der Südwestpresse reinschreiben würde, ich brauche morgen 100 Fahrräder morgen Abend, dass ich 100 Fahrräder zusammen habe, weil die meisten haben ein zweites Fahrrad oder irgendein Fahrrad in der Garage oder im Keller oder irgendwo stehen, wo sie sagen, das könnten wir einfach abgeben. Ich persönlich bin überzeugt davon, wenn wir Flüchtlinge aufnehmen, werden wir bereichert und wir geben ja nicht von uns etwas weg, sondern die meisten geben ja von ihrem Überfluss etwas weg. Mhm. Wir geben von unserem Überfluss letzten Endes weg. Es hat ja keiner weniger dadurch, dass die da sind.
Das zweite Rat.
Ja.
Bis jetzt sind noch keine Flüchtlinge da in Oggelsbeuren.
In unserer Einrichtung noch keine Flüchtlinge da, natürlich im Landkreis und so sind schon einige da. Wir fangen in Anfang Mai an, wir nehmen 75 syrische Flüchtlinge auf. Es können auch Asylbewerber mit dabei sein, also es wird eine Mischung sein, aber 75 nehmen wir auf jeden Fall auf. Ein Teil lebt im Libanon, Teil lebt in Ägypten als syrische Flüchtlinge. Wir nehmen die auf, 75 Leute, eine Mischung. Wir haben 30 Ehrenamtliche, die jetzt schon am Aufbauen sind. Unser FSJler ist kräftig mit am Aufbauen und wird dort mitarbeiten. Wir haben Sozialarbeiter, Hausmeister, all diese Dinge. Also ich glaube, das ist ein ganz interessantes Projekt und zum ersten Mal mit dem neuen FLÜAG auch begründet, mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz begründet, delegiert der Landkreis die Betreuung von Flüchtlingen an einen freien Träger. Das gab es bisher noch nicht. Das ist ureigenste Aufgabe vom Landkreis, muss er auch leisten. Und das delegiert er jetzt und er bezahlt auch ein Stück weit dafür. Und das ist mal auch etwas Neues auf diesem Gebiet. Und die Flüchtlinge haben schon, wie es das neue Flüchtlingsaufnahmegesetz vorschreibt, haben ihre 7,5 Quadratmeter Wohnfläche, also nicht 4,5 Quadratmeter, wie es im Augenblick noch gerechnet wird, 106 Quadratmeter. Also ich glaube, dass diese Dimension auch uns nachdenklich machen sollte und danach wollen wir handeln.
Ja, jetzt ist das Stichwort FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, gefallen. Und ja, Christoph, jetzt kommen wir mal zu dir. Wie hast du dich eigentlich entschieden oder wie bist du dazugekommen, bei dieser Stiftung Heimat geben in Oggelsbeuren mitzumachen?
Ja, war eigentlich gar nicht so schwer, da ich auch in Pater Alfreds Seelsorgeinheit wohne. Hat er mich darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Ich wäre genau der richtige Typ. Er könnte sich mir oder mich gut vorstellen in dem Job. Und so habe ich dann nach meinem Abi entschlossen, dort ein freiwilliges soziales Jahr zu machen.
Wie sieht da deine Arbeit aus?
Ja, zurzeit habe ich ziemlich viel Arbeitsklamotten immer an. Wie er schon gesagt hat, wir sind am Aufbauen, Herrichten, bereit machen, uns bereit machen für die Flüchtlinge. Möbel aufbauen, noch da hier und da eine Wand streichen oder meine Glühbirne auswechseln, alles was so anfällt.
Also handwerkliche Tätigkeit, genau. So ein bisschen Hausmeister irgendwo,
ja,
ein Stück weit.
Oder? Hausmeister.
Ja, ja. Frage gehört jetzt zwar nicht so direkt daher, aber mich würde es trotzdem interessieren, was hast du eigentlich nach dem FSJ vor?
Ja, nach dem FSJ gehe ich zum Studieren.
Ja, aber was?
Ja,
weiß noch nicht.
Also doch, ich weiß es schon, ich habe auch schon eine Stelle in Stuttgart, also in Winnenden, bei einer Firma mache ich dann ein duales Studium.
Okay. Ja, ich denke, dann ist es mal wieder Zeit für ein bisschen Musik und danach dann schauen wir uns diese Stiftung Heimat geben, Oggelsbeuren und die Pläne von Pater Alfred noch ein bisschen genauer an. Radio Free FM, die Plattform, bei mir zu Gast Pater Alfred. Und vor der Musik haben wir uns darüber unterhalten, dass es momentan eine ganz aktuelle, ja, brennende Flüchtlingssituation, Flüchtlingsproblematik gibt. Und um da ein bisschen was zu tun, gibt es die Stiftung Heimat geben in Oggelsbeuren. Und unser zweiter Gast, der Christoph, der hat auch so ein bisschen erzählt, was er da macht. Es ist jetzt also alles so ein bisschen im Aufbau begriffen. Wann kommen denn die ersten Flüchtlinge?
Die ersten Flüchtlinge sollen jetzt Anfang Mai kommen, so ist es vorgesehen. Wir bereiten das praktisch vor. Das ganze Projekt ist jetzt 2,5 Jahre Projektentwicklung gewesen, eine sehr lange Zeit mit Höhen und Tiefen natürlich auch, aber diejenigen, die sich in dieser Gesetzgebung und in diesen Thematik auskennen, wissen, was das bedeutet, auch manche Türen einzurennen oder manche Türen erstmal sehr schwer aufzukriegen. Und bis alles so, die Diözese, die Kirche also, das Innenministerium, der Landkreis, alle verschiedenen Stellen mitmachen, auch die Vorortbehörde, die Bürgermeisterin und der Ortschaftsrat und so, das musste ja alles erst getestet werden, probiert werden. Aber der Ortschaftsrat hat einstimmig beschlossen, dass 75 Flüchtlinge kommen können, dann auch von der Diözese kommen Zuschüsse, nachdem die Finanzierung nun gesichert ist. Sind wir sehr froh, dass dieses Projekt so kommen kann. Es ist etwas Neuartiges auch in diesem Projekt und insofern glaube ich, ist es auch ein Versuchsprojekt. Ich hoffe, dass es gut gelingt und dass wir auch andere bewegen können, ähnliche Projekte in Gang zu bringen an anderen Orten, in anderen Bundesländern oder auch hier, weil doch mehrere Gebäude auch freistehen überall in ganz Deutschland und man eben mit einer gewissen Energie, mit einer gewissen Sturheit, wir haben ja anfangs darüber gesprochen, dass die Schwaben stur sind, aber wir Norddeutsche ja auch stur sind und in dieser gemeinsamen Sturheit haben wir dann stur auch dementsprechend das jetzt durchgekriegt und auch geschafft und ich bin sehr froh. Wir haben einfach ein tolles Team. Ich wäre auch nichts ohne unser Team. Wir haben ein tolles Team, vom Eugen Engler, frühere Bürgermeister in Schemmerhofen, der Martin Loth, frühere Bürgermeister in Biberach, dann auch unsere Ehrenamtlichen, unser FSJler und auch die anderen, die alle mitmachen da im Vollzug sind, die Familie Hausmann aus Biberach. Also so viele Leute, wenn die nicht alle mit an einem Strang ziehen würden, auch jetzt dann geht was, dann kann man bewegen, die ganze Einrichtung haben wir geschenkt bekommen von verschiedensten Leuten. Die ganze Einrichtung wurde aufgebaut für diese Leute. Die Logistik, die dahinter steckt, ist auch mitgetragen vom Landkreis. Der Herr Grassel, der auch andere Wohnheime dann betreut, ist mit im Boot. Der sagt uns auch, was wichtig wäre. Durch meine Erfahrung auch in den Flüchtlingslagern in Malta, im Libanon oder auch in Griechenland oder anderen Orten hat man natürlich auch manche Gespräche geführt. Weiß man, was wirklich wichtig ist oder worauf es ankommt. Aber es ist bei allem so, was ich einfach so da sehe, es ist einfach auch ein Geschenk, ich würde auch sagen ein Geschenk Gottes, dass so etwas sich entwickeln konnte, dass man dementsprechend die Leute hatte, dementsprechend die Plattformen hatten. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt, weil das auch für uns als Ordensgemeinschaft etwas Wichtiges ist. Die Not der Menschen ist der Auftrag der Kirche oder auch wie unser Ordensgründer gesagt hat, alles muss gewagt werden für die Menschen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Wagnisse eingehen müssen. Vielleicht geht es auch schief oder so, aber dass wir wenigstens etwas tun. Oder wie Papst Franziskus gesagt hat, ich will eine Kirche, und zwar will ich eine Kirche, die auch Fehler macht, eher als eine Kirche, die keine Fehler macht. Und ich glaube, das ist das Schöne, dass man etwas tun soll, auch wenn man Fehler macht. Das ist das Entscheidende.
Und gerade diese Arbeit, das spüre ich jetzt eigentlich so die ganze Stunde. Angefangen, sage ich jetzt mal, von der Sterbeklinik, Wohnmobil und so weiter. Die gibt Ihnen sehr viel.
Mir gibt sie sehr viel. Es ist meine Erfüllung, wenn man das so jetzt mal ein bisschen theatralisch ein bisschen so sagen will. Ich habe immer meine Kraft daraus geholt, aus dem sozialen Engagement. Ich glaube, dass dieses soziale Engagement zusammen mit einer religiösen Dimension, also Gebetsleben oder was wir als Ordensleute auch haben, meine Ordensgemeinschaft auch als Hintergrund. In dieser Konstellation kann man gut Zukunft aufbauen. Man hat gewisse Sicherheiten, auch keine absoluten Sicherheiten, aber man hat gewisse Sicherheiten. Mir hat das immer sehr viel gegeben. Ich lebe daraus. Vielleicht auch, weil ich ein Stück weit ja selbst Grenzgänger bin oder selbst so ein Mann bin, der gerne auch mal Grenzen auch austastet. So, ja, wie weit kann man gehen, wenn man so Bemerkungen macht auch oder so. Oder wenn man irgendetwas sagt auch, ne, der gerne mal so testet, wie ist das möglich? Wo sind die Grenzen auch? Sind Grenzen auch, sagen wir, variabel? Ich habe selbst meine Grenzen erlebt, als ich mit illegalen Flüchtlingen in einem Athener Vorort gelebt habe und dort mit denen, also das Haus war voll gepropft, praktisch eine Woche gelebt habe. Das sind meine Grenzen gewesen. Also dieses Miteinanderleben in so enger Hautfühlung dann in allem, das kann ich nicht. Also da sind dann meine Grenzen auch da. Also dieses so zu erspüren oder im Kosovo damals auch in diesen Bergen, die Bergdörfer zu erleben, wo wirklich Menschen Menschen ausgerottet worden sind und all diese Dinge, da geht es dann auch ans Herz oder an diese ganzen Ebenen. Also man muss seine eigenen Grenzen gut kennen, um dementsprechend auch sich einzubringen und einzusetzen. Aber ich persönlich würde ich einfach sagen, ich bin eigentlich nur ein Netzwerker, der im Netzwerk denken versucht, auch seine Religiosität und sein Leben, seine Lebensziele auch zu verwirklichen.
Ja, das finde ich jetzt einfach, sage ich jetzt mal, faszinierend, auch was Sie jetzt da über dieses Lager von illegalen Flüchtlingen in Griechenland erzählt haben. Und ja, vielleicht ein bisschen Ausblick noch in die Zukunft, die nahe Zukunft haben wir ja jetzt so ein bisschen behandelt, diese Stiftung Heimat geben. Aber haben Sie schon andere Pläne?
Diese Stiftung Heimat geben Oggelsbeuren ist sicherlich etwas, was jetzt ansteht und was wir jetzt machen werden. Wir werden im August ein Integrationsprojekt starten. Das ist einfach fantastisch. Und zwar die Oper Cosi Fan Tutte. Die wird neu inszeniert mit einem Neu-Ulmer Regisseur, der international auch tätig ist, mit einem Bühnenbildner vom WDR in Köln, mit den Symphonikern von Stuttgart und mit Sänger und Sängerinnen, die Cornelia Lanz, eine internationale Sopranistin, die aus Biberach kommt, zusammensucht. Und diese Oper Cosi Fan Tutte wird neu inszeniert werden mit dem Thema Flüchtlinge. Also die Flüchtlinge bei uns und auch im Landkreis Biberach werden versucht mit eingebunden, mit ihrem Liedgut, mit ihren Fähigkeiten. Sie werden das Bühnenbild mitbauen. Und mit diesem neu inszenierten Oper Cosi Fan Tutte werden wir verschiedene Auftrittsorte haben. Zum Beispiel im Theaterhaus in Stuttgart wird eine Premiere sein. Wir sind im Gasteig in München, wir sind in Rüsselsheim. Diese Auftrittsorte sind alle schon festgemacht. Das ist für mich ein wunderbares Projekt, auch wo man wirklich die Menschen abholt, die Menschen mitnimmt, die Menschen miteinander vernetzt. Also das ist sicherlich ein Projekt. Und natürlich, wenn ich an die weitere Zukunft denke, ich würde mir einfach wünschen, dass wir mit dem Thema Flüchtlinge auch neu umgehen lernen, dass wir sie als Bereicherung wahrnehmen werden und dass wir dementsprechend uns auch da einbringen können und einbringen wollen und dass wir viele Menschen gewinnen, die an diesem Thema auch dran sind. Für mich persönlich habe ich keine neue Perspektive, also dieses Projekt wird sicherlich mich jetzt ganz fordern, auch was Zukunft erstmal angeht, und ich habe keine Ambitionen, Karriere zu machen und von da aus muss ich sagen, habe ich gar keine Sorgen. Aber es ist natürlich denkbar, dass man vielleicht auch eine Band aufmacht mit Flüchtlingen, die wir dann, wo wir in Deutschland unterwegs sind. Ich könnte mir vorstellen, Milo oder andere Leute auch, die wirklich für dieses Thema auch offen sind, dass wir einfach da rangehen und vielleicht sowas Gemeinsames machen. Also ich könnte mir vieles vorstellen, aber ich glaube, dass viele Hörer und Hörerinnen, die jetzt zuhören, auch ihre Ideen haben, und ich kann sie nur ermutigen, spinnen Sie Ideen weiter, lassen Sie sich ruhig als Spinner oder Spinnerin bezeichnen, aber bleiben Sie da am Ball. Und hier über FreeFM können Sie ja, haben Sie eine Plattform, wo Sie Ihre Visionen sagen können oder so. Also ich glaube, es ist wichtig, dieses Netzwerk im Blick zu haben und immer wieder so in diesem Netzwerk verankert zu sein. Aber für mich ist dieses Netzwerk nicht nur ein Netzwerk, was so irdischerseits zu sehen ist, sondern ich glaube, dass das Netzwerk auch mit Gott in Verbindung steht. Also ich glaube, dass es anders vielleicht als Facebook so nur ein irdisches Netzwerk ist, dass es ein Netzwerk ist, was auch Gott im Grunde genommen mit im Vollzug hat, wo Gott auch präsent ist. Damit will ich nicht sagen, dass es in Facebook nicht ist, aber ich glaube, bewusst in diesem Netzwerk, was wir so haben, auch in unserer Stiftung Heimat geben Oggelsbeuren, glaube ich, das ist eine große Chance, mit Gott zusammen diese Welt mitzugestalten und den Menschen wirklich in seiner Würde zu sehen, auch wenn er anders ist, als wir ihn gerne hätten oder als wenn wie er wirklich ist.
Ja, das finde ich jetzt einfach ganz toll, wie Sie das Ganze nochmal zusammengefasst haben. Und an dieser Stelle, es ist zwar nicht so üblich, aber in dem Fall mache ich es jetzt mal, und Sie sind wirklich herzlich eingeladen, mit den Flüchtlingen, mit den Leuten, die an dem Projekt arbeiten, wenn das mal in die Gänge kommt, einfach mitbringen, vielleicht auch Musik aus den Ländern mitbringen, und das cool, wird sicher cool. Eine tolle Sendung.
Toll, also finde ich toll. Das ist Netzwerk. Der andere denkt mit und sowas, toll. Das wird ein tolles Erlebnis sein für die Leute auch, gerne.
Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Plattform. Bei uns zu Gast war Pater Alfred und der FSJler Christoph Rapp. Und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, Baba, macht's gut.